Aufgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast, Folge 93 schon, Tim. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Andreas, grüß dich, grüß euch da draußen. Ja, 93, wir gehen steil auf die 100 zu.
Ich wollte es gerade sagen, unfassbar. Und vielen Dank, dass ihr uns da draußen so fleißig hört. Manche ja wirklich ständig im Auto auf langen Fahrten hin und her. Freuen wir uns immer sehr drüber, auch wenn ihr uns das schreibt. Und wir haben uns heute wieder ein paar spannende Sachen ausgedacht. Und zwar sowas ganz Typisches, wo wir vorher noch gar nicht drauf gekommen sind auf das Thema. Warum ist ein Hubschrauber eigentlich so laut? Gute Frage.
Ja, eine gute Frage. Und jeder denkt sich, ja, ist doch total klar. Aber natürlich gibt es da ein paar Quellen von Lärm, die selbstverständlich sind, wie die Turbinen oder generell der Motor von so einem Hubschrauber. Aber das ist ja nicht alles. Das ist ja sogar nicht mal das Lauteste.
Wobei ich finde es wirklich ziemlich laut, wenn man, jetzt muss ich aber kurz überlegen, also wenn ich es jetzt vergleiche mit einem Flugzeug, du stehst vor der Turbine, dir fliegen die Ohren weg, du stehst hinter der Turbine und denkst dir so, wo ist denn der ganze Krach auf einmal hin? Ist ja beim Hubschrauber manchmal auch so. Aber es ist wirklich nicht das Lauteste. Und deswegen, ich glaube, das Lauteste, Tim, ist sogar der Heckrotor am Hubschrauber.
Ja, der Heckrotor ist extrem laut. Deswegen halt auch diese riesen Geräuschunterschiede zwischen konventionellem und Fenestron. Oder vielleicht dann auch eben Notarsystem, was wirklich sehr leise ist. Wenn man das mal gehört hat, die verschiedenen Geräuschentwicklungen. Aber auch der Hauptrotor hat in Verbindung mit der Zelle auch sehr viel mit dem Lärm zu tun. Wo fangen wir an?
Das stimmt. Naja, wir können ja beim Hauptrotor anfangen, weil das ist ja das, was man meistens auch immer als allererstes hört. Je nachdem, wie viele Blätter der Hubschrauber hat. Die Huey früher, flap, 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 flap. Ne, den hast du schon vom weiten Knallen gehört. Und oder auch sonst jetzt, wenn ein Hubschrauber kommt. Ich meine, das Erste, was man hört, ist wirklich einfach immer der Hauptrotor oben. Wo dann die Augen bei uns aufgehen und wir denken, oh, ich muss aus dem Fenster gucken, wo ist der Hubschrauber? Ja, ist es die Polizei? Sind es die Kollegen? Ist es was weiß ich? Ja, wer fliegt jetzt hier gerade über mir?
Ja, das ist echt immer so. Ne? Da kommt sofort die App raus, dann wird geguckt, wer ist unterwegs? Sind wir das? Sind das die anderen? Die Guten, die Bösen?
Ja, genau. Sind es die Bösen? Muss ich schnell zur Wache? Richtig, ja, ganz genau. Also der Hauptrotor, der macht natürlich eine Menge Krach. Und wenn wir im Vorwärtsflug sind, dann sind es einfach die Schallwellen, die man hört. Und dann hängt es natürlich damit ab, was ist das für ein Hubschrauber? Wie viele Blätter hat der? Bei einem typischen Zweiblattrotor ist es dann wirklich mehr so flap, flap, flap. Und dann je mehr Blätter er hat, umso mehr geht dieses Geräusch dann so ein bisschen unter. Ich kann das auch teilweise ein bisschen kontrollieren. Das versuche ich auch, wenn ich irgendwo anfliege und die Helipods schon kenne. Weil wenn wir mit dem Hubschrauber auf einen Landeplatz anfliegen, dann gibt's in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen und bestimmte Einstellungen vom Pitch das sogenannte Blade Flapping. Und das hört man dann sehr deutlich. Flap, 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 flap. Und das kann man so ein bisschen steuern, wenn man den Heliport kennt, indem man einen ja sehr steilen Anflug durchführt. Das ist dann aber nicht mehr die Norm, so wie man es macht eigentlich, ordentlich, sondern da geht man ziemlich steil runter und dann kann man das damit so ein bisschen verhindern. Aber es ist nicht der ordentliche Anflug, nenne ich es jetzt mal, weil man sehr steil runtergeht. Aber als Fluglehrer macht mir das immer sehr viel Spaß.
Ja, weil du halt auch gerne Auto rotierst. Das ist ja dann nah da.
Genau so ist es, richtig, ja. Genau so ist es.
Ja, das ist zum einen natürlich ein Großteil der Geräuschentwicklung, aber auch die Bauart der Zelle. Wie der Downwash an der Zelle vorbeigeleitet wird, das sorgt natürlich dann auch zusätzlich entweder für Geräuschminderung oder für Geräuschverstärkung. Deswegen ist die 145 im Gegensatz zu 135 auch relativ laut. Das hat nicht nur was mit der 1 Tonne schwereren Klasse zu tun, sondern das liegt auch hauptsächlich daran, dass die 145, wie sie auch auf dem technischen Papier heißt, EC145 in Klammern BK117, von ihrer Entwicklung halt noch irgendwo eine BK117 ist, die aus den 70ern kommt. Und die Zelle ist zwar schon verändert worden, aber von ihrer Grundform immer noch sehr ähnlich zu der Ursprungsform. Und die BK war ein sehr lauter Hubschrauber, weil sie auch noch einen konventionellen Heckrotor hatte. Jetzt hat sie zwar ein Fenestron, ist aber immer noch deutlich lauter zum Beispiel als eine EC-135, die in den 90ern gebaut wurde. Und dementsprechend schon aerodynamisch ganz anders, nicht nur auf die Vorwärtsfahrt betrachtet wurde, sondern halt auch eben über weitere Strömungen, die halt vom Hauptrotor oder vom Heckrotor kommen.
Ach, das ist interessant. Das mit der Zelle, das wusste ich noch gar nicht, dass das auch nochmal diese ganze Schallgeschichte beeinflusst. Ich wusste, oder ich habe es nie probiert, aber ein Kollege von mir, der Testpilot, hat gesagt, von der 145, Achtung, wir schweifen ganz kurz ab, wenn man die Türen hinten aufmacht, die beiden Schiebetüren im Schwebeflug, dann soll die angeblich ruhiger schweben, weil die Luft nicht mehr so verwirbelt und irgendwie durch die Kabine kann. Wir haben es mal ausprobiert, funktioniert nicht. Sie ist immer noch so total zappelig irgendwie. Keine Ahnung. Aber interessant, dass das mit der Kabine zusammenhängt. Siehst du, muss ich mir merken, ja. Es gibt ja auch Möglichkeiten, oder was heißt, es gibt Möglichkeiten. Der Schall oder die Lautstärke eines Hubschraubers, die wird ja auch immer gemessen. Also beim Auto kennt man das vom Auspuff her. Das darf nicht so und so laut sein. Dann steht in Papieren drin, wie laut ist dieses Auto, wie viel Dezibel Krach macht das sozusagen. Und da steht auch beim Hubschrauber in den Papieren drin, wie viel Krach macht der. Und viele sind total erstaunt, wenn man denen sagt, wie leise so ein Hubschrauber eigentlich auf dem Papier ist.
Ja. Was sagst du denn dann?
Ja, also ich habe es jetzt bei der 145 leider, weil mir der Punkt eben gerade erst eingefallen ist, nicht genau im Kopf, aber es war, ich such's mir gleich raus, wenn du jetzt gleich was erzählst, nochmal schnell. Es war teilweise leiser, als wenn du in der Stadt ein Auto vorbeifährst. So leise ist die 145 gemessen worden. Die Capri ist natürlich noch leiser, aber die ist natürlich wesentlich kleiner. Und ich habe mal sogar so ein Messverfahren mitgemacht. Da wird dann ein spezielles Mikro mit Computer und allem Pipapo, haben wir das installiert auf einem Feld, und dann musst du in einer absoluten, exakten Geschwindigkeit in einer Höhe von plus minus, was war das, ich will nicht lügen, 10 Fuß oder sowas, genau über dieses Mikro drüber fliegen und also nicht im Tiefflug, sondern irgendwie in, ach, wie hoch wird's gewesen sein? 200 Fuß, 300 Fuß, irgendwie sowas, dann exakt die Höhe halten, Geschwindigkeit halten. Das ist gar nicht so leicht, da braucht man ein paar Versuche. Und so messen die dann den Schall und dann kriegst du das eben dann eventuell auch in die Papiere mit eingetragen. Je nachdem, wenn es irgendwie total abweicht von dem, was die irgendwie gemessen haben. Also das war mal sehr interessant, das mal zu erleben, wie wird das geeicht, irgendwie gemacht. Und ja, dementsprechend kriegst du ja dann auch ein Lärmzeugnis ausgestellt, nachdem dann sich auch teilweise bei Flugplätzen die Landegebühr richtet.
Das ist ja dann wahrscheinlich fast so wie bei unserem Intro und bei unserem Abspann, wo der Hubschrauber auch vorbeifliegt.
Ja, macht auch Krach.
Macht auch Krach. Ich habe jetzt nur gerade gedacht, weil ich hätte jetzt so geschätzt, dass wir so maximal irgendwie sowas wahrscheinlich um die 104 bis 107 Dezibel liegen.
Ach, viel weniger, echt? Viel weniger. Ich ich meine, es wären so 83 oder sogar vielleicht noch weniger.
Da ist das Mikro aber weggedreht und die Hände drum gehalten.
Nee, also es ist wirklich wesentlich leiser.
Ja, okay. Ja, aber das ist halt auch so, ne, weil die Dezibel entwickeln sich ja auch exponentiell. Von daher, oder?
Ja.
Ist eine Logarithmusfunktion, glaube ich. Oh Gott. Jetzt gehen wir in die Mathematik. Das wird hier kein Mathe-Podcast, auf gar keinen Fall.
Also man sagt ja immer, 10 Dezibel mehr ist ja eine Verdopplung fürs menschliche Gehör. So sagt man. Aber ja, nee, ich kann jetzt hier auf die Schnelle leider nichts finden. Ich habe sogar ein Reel mal drüber gemacht, aber jetzt kam dieser Punkt so spontan auf, dass ich natürlich nicht griffbereit hatte.
Naja, es ist auf jeden Fall deutlich weniger, als man es immer denkt. Das können wir festhalten.
Das stimmt. Also, wenn man ChatGPT vertrauen kann, dann sagt ChatGPT 87 Dezibel.
Wow, das ist nicht viel.
Nee. So, da ist vieles, vieles lauter. Ja, Autobahn ist lauter und so weiter lauter, aber Lärm ist halt subjektiv.
Total.
Ja, das ist halt einfach ein schwieriges Thema. Manche empfinden das als Musik. Ich heb mal ganz kurz die Hand, wenn der Hubschrauber tief über mein Haus fliegt. Und für andere ist es die Katastrophe schlechthin, sozusagen. Ja, oder auch wenn man nur im Entferntesten irgendwie ein Geräusch hört, was den Hubschrauber angeht oder ein Flugzeug vielleicht, reagieren da manche ganz anders drauf als ja wieder die anderen. Mhm. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn du am Boden stehst, außerhalb vom Hubschrauber und wir schmeißen die Triebwerke an, ist es einfach unfassbar laut. Ja, also ich halte mir, wenn ich an so einem Hubschrauber vorbeigehe, definitiv die Ohren zu, weil es einfach wahnsinnig laut ist, wenn du da stehst. Also.
Ja, also es ist halt auch, und du merkst, auch wenn unsere Hubschrauber jetzt gar nicht so gedämmt sind nach außen, aber ist es mir jetzt auch wieder aufgefallen, wir fliegen gerade wieder unsere Refresher für die Waldbrandbekämpfung, also Bambi Bucket Außenlast, und das fliegen wir mit offenen Türen. Und diese Geräuschentwicklung, also da merkst du wirklich dann auch wieder, wie Lärm Stress verursacht und wirklich an deiner Leistungsfähigkeit irgendwie zehrt. Ne? Also wenn du eine Stunde mit offenen Türen und allem drum und dran fliegst, das ist dann auch wieder, könntest du so 3 Stunden normal fliegen. Das ist schon nicht ohne. Ja. Und ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, wenn Leute da empfindlich sind, auch durch diesen Lärm Stress haben, aber dafür sind wir ja relativ schnell unterwegs und machen das nicht lange.
Das stimmt. Aber das ist ein schöner Vergleich mit diesem Lärmstress. Weil auch gerade, wenn du die Türen offen hast, vor allen Dingen 2, ist das so wie wenn du auf der Autobahn überhaupt keine Fenster mehr hast, sondern die Luft so durchzugeht und das zieht halt überall rein. Und wenn dann noch die Mikros irgendwie aufmachen, weil sie im Wind sind.
Das ist das Schlimmste.
Das ist wirklich, und das hat der Tim schön erklärt, eine unfassbare mentalische Belastung, weil du einfach immer diesen Dauerton hast, vielleicht gleichzeitig noch Funkverkehr, dann musst du die Kiste fliegen, aber du hast immer irgendwie so ein, ja, auf beiden Ohren so ein Rauschen mit drin, Wind rein, raus. Ich kenne das daher, wenn wir zum Beispiel am Frankfurter Flughafen Fotoflüge machen und wir 1,5 Stunden im Tiefflug am Frankfurter Flughafen fliegen, beide Schiebetüren offen, auf jeder Seite ein Fotograf, der rausfotografiert. Und da hast du genau das, auch immer Wind, weil wir immer ein bisschen Vorwärtsfahrt haben. Ach, da bin ich auch so froh, nach 1,5 Stunden zu landen, wo ich mir denke, oh, ist das jetzt schön ruhig. Hier alles,
ja. Ja, und wie du sagst, ne, da machen die Mikros natürlich auf, wenn die in dem Windzug sind, weil der Schwellwert halt erreicht ist. Du musst dich aber trotzdem unterhalten und dann wird halt noch über diesen Wind fast geschrien. Das ist wirklich, boah.
Genau, alles laut und dann musst du den Funkverkehr, oh, warte mal, hier und auch noch und oh. Und da muss man echt aufpassen, dass man dann selber nicht ins Mikro brüllt, weil nur das, was man hört, ist ja eigentlich laut. Aber wenn man normal reinspricht, hören einen die anderen trotzdem ganz gut, vor allen Dingen der Tower. Wenn man dann noch ins Mikro brüllt, weil man einfach so drauf getrimmt ist, hier ist es laut in der Maschine, denkt der Tower auch, was ist da los? Ja. Das stimmt, ja. Aber wie empfindest du es denn jetzt als laut? Also du empfindest es auch als laut, wenn du diese Windgeräusche nicht hättest, aber trotzdem mit offenen Türen fliegst, nur um das dem normalen Hörer mal zu erklären. Was ist da diese Lautstärke? Was ist das? Was ist laut? Was ist das Laute?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich der Wind, den man dann deutlich mehr wahrnimmt, die Rotorengeräusche. Es ist halt eigentlich so dieses Gesamtbild, ne? Und man merkt halt auch, wenn die Türen dann zugehen, wie halt der Hubschrauber wieder ruhiger in der Luft liegt. Die ganze Wind von oben, von vorne, wieder leichter am Hubschrauber vorbeiströmen kann und halt eben nicht diese Verwirbelung hat und eben nicht diese Schwingung und auch Geräusche auslöst. Das ist dann doch schon sehr viel angenehmer.
Vor allem, was ja für uns ganz interessant ist oder auch für die am Boden stehen, so wie man den Hubschrauber am Boden hört, hört er sich ja in der Luft gar nicht an. Also wir haben ja ein ganz anderes Geräusch. Bei uns ist es ja, wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Ich höre die Triebwerke, ich höre den Rotor so ein kleines bisschen, wenn überhaupt. Also es ist ja mehr so ein, wie macht man das Geräusch nach? So ein
ja, genau. Aber das ist total interessant, was du sagst, man hört den Rotor. Und das ist ja eigentlich so das Wichtigste. Ne? Ich habe jetzt auch vor, weiß ich nicht, 2 Jahren ein aktives neues Reduction in den Helm eingebaut bekommen. Das hatte ich vorher nicht. Und das ist total irre, wie wichtig das Gehör auch beim Fliegen ist. Dass man halt hört, was der Rotor macht, weil man die Drehzahl, die hört man. Und gerade beim Autorotieren, für die Leute, die es nicht kennen, da ist der Hauptrotor halt im nicht angetriebenen Zustand, also die Triebwerke treiben den nicht an, sondern durch eine bestimmte Fluglage wird der durch physikalische Kräfte weiter von unten durchströmt und angetrieben. Da hat man aber nicht die Kontrolle, wie schnell der sich dreht. Dann kann das sein, dass der eventuell zu schnell dreht. Der darf nicht zu langsam und nicht zu schnell drehen. Und das hört man. Man hört 2% Drehzahlanstieg sofort. Und so im Schnitt bei 400 Umdrehungen die Minute ist 2% halt wirklich nicht viel, ne? Also von daher, und das hört man, das ist auf einmal ein höheres Geräusch, intensiver, jaulender, und da weiß man schon so, oh, jetzt ist die Drehzahl angestiegen, genauso hört man es, wenn sie wieder fällt. Ich finde das schon ganz interessant, dass man da halt wirklich so drauf geprimed ist und das so diffizil wahrnehmen kann. Und das sagt dir halt auch jeder, der schon ein bisschen länger Hubschrauber fliegt, dass das so ist.
Das stimmt, das ist richtig, ja. Und wenn du das als Fluglehrer auch oft fliegst, so eine Autorotation, dann ist es auch schon, wo du genau weißt, okay, wenn du jetzt aus dieser Fluglage wieder raus willst, wird zwangsweise die Rotordrehzahl gleich nach oben schießen, ja. In Wirklichkeit ist es ja im Notfall nicht schlimm, aber im Training ist es halt doofer, wenn wir da über die Limits kommen, muss die Kiste direkt in die Wartung und dann wird es wieder teuer. Aber ja, das stimmt. Man hört einfach diese Drehzahl dann eben auch. Ich glaube auch das Getriebe ist dann der Ton, den man vielleicht manchmal in manchen Hubschraubern hört, je nachdem, welchen man fliegt. Aber und unten am Boden hört man halt einfach nichts. Also nichts im Sinne von so, wie es sich bei unten hört, sondern man hört einfach die typischen Geräusche, die Rotorblätter, die man richtig deutlich hört unten. Aber nicht dieses gleichmäßige Geräusch, was ich so nicht beschreiben kann, wie wenn wir im Hubschrauber drin sitzen und einfach nur geradeaus fliegen.
Ja.
Das hört man halt einfach nicht, ja.
Nee, das, wenn ihr das wissen wollt, wie das ist, dann müsst ihr mal mit uns fliegen. Und dann können wir euch sagen,
bitte sitzen,
ja, und genau das, was du jetzt hörst, das meinen wir. Ja, das ist ja, halt genau, echt schwierig, richtig, ja.
Das stimmt, das ist richtig. Aber wir werden ja demnächst, also ich meine, wir Piloten, das muss man auch nochmal unbedingt dazu sagen, den meisten ist es ja auch wichtig, wenig Lärm zu verursachen. Das heißt, auf längeren Flügen fliegen wir automatisch höher und versuchen nicht so tief zu fliegen. Einfach um diesen Lärmpegel gering zu halten und oder auch Ortschaften zu meiden in der Nähe von Flugplätzen, die ja eh durch den Flugplatz eben ein bisschen stärker belastet sind, wenn es denn auch das Einsatzgeschehen zulässt. Also wenn man die Zeit hat, wenn halt einfach wirklich super dringend und sofort in die Klinik oder zum Einsatzort, dann wird es natürlich schwierig, dann können wir nicht um jede Ortschaft drumherum fliegen, weil dann können wir auch das Auto nehmen, dann sind wir nicht mehr schneller. Ja, aber ja, ich versuche schon ein bisschen höher zu fliegen, wenn es geht.
Ja, ja. Boah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. So ein Thema, das triggert mich dann wieder. Ne? Ich finde, wir sind ja alle nicht bescheuert, wir Piloten. Und wir sind ja alle 3x6 Jahre alt und wir wissen auch, wo wir dann Lärm machen und wo wir keinen Lärm machen. Und also ich habe schon Leute Beschwerden gehabt, wo drin stand, der Hubschrauberpilot ist absichtlich langsam und absichtlich laut über mein Haus geflogen. Da frage ich mich so, okay, wir kennen uns nicht und ich bin noch nie absichtlich laut geflogen. Also
aber mein erster Tipp wäre eigentlich, wenn mich sowas jemand fragt, sage ich, Tim, das ist Tim.
Ja, das ist Tim, das ist Tim. Der Rowdy, der ist immer so.
Nee, boah, der Cowboy.
Ey, da könnte ich wirklich, denke ich mir so, ja. Und dann kriegst du wieder so, und dann darfst du halt wieder da nicht drüber fliegen und da musst du aufpassen, dass du hoch genug bist und so. Also teilweise hat man mehr damit zu tun, die selbst erstellte Luftraumstruktur anhand von Beschwerden, wo man wie fliegen darf, zu beachten, als die offizielle Luftraumstruktur, die wir in Deutschland haben. Da frage ich mich auch manchmal, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier, muss ich da muss ich runter, da muss ich links, da muss ich rechts, nur damit ich aufpasse, dass Frau Erna Müller dann ihren Nachmittagsschlaf gerecht schlafen kann. Aber ich bin ja auf dem Weg zu einem Einsatz oder komm wieder. Also, naja.
Richtig, genau. Also wir fliegen ja nicht
zum Spaß. Genau, wir machen sich aus Spaß. Ja. Und die Leute, die aus Spaß fliegen, die machen es aber genauso, die fliegen auch in entsprechenden Höhen. Also wir versuchen ja die Bevölkerung schon zu schonen. Aber ja, okay, ja. Jetzt habe ich doch wieder was dazu gesagt, wollte ich mich eigentlich zurückhalten, aber ist auch das immer ist so, Netzwerk. Netzwerk ist auch so ein Ding. Das ist auch der Hammer.
Netzwerk?
Ja, Netzwerk Mönchengladbach. Ne? So, was macht der Hubschrauber hier morgens um 2:30? Ich will schlafen. Ja, glaubst du, ich will nicht schlafen? Wenn ich über Mönchengladbach tief fliege und du mich hörst, dann habe ich wahrscheinlich irgendwas zu tun, was dich und mich am Schlafen hindert, weil irgendjemand Hilfe braucht. Also, da kann ich ausrasten bei sowas. Echt.
Nee, ja, das
der Tim, der fliegt morgens um 2:30 schon mal gerne besonders tief und besonders laut über irgendwelche Städte, weil er nicht schlafen kann. So ein Bullshit.
Genau, richtig. Der hat nämlich zwischen 5 und 9 Uhr abends aus Versehen nochmal ein Nickerchen gemacht und ist jetzt so fit. Und 3 hat er es nicht mehr ausgehalten. Ja, das gibt's einfach. Das ist auch immer diese Bedeutung, der ist über mein Haus geflogen. Und wenn man dann das Video dafür sieht, ist es einfach so in einem schrägen Winkel aufgenommen, wo ich denke, nee, der ist niemals über dein Haus geflogen, weil der ist ja einen Kilometer weg. Aber egal. Also nur, dass wir das mal gesagt haben. Wir geben unser Bestes, aber es lässt sich natürlich nicht verhindern. Wir fliegen eine Maschine, die macht nun mal Krach. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ob es eine Drohne ist oder wir das sind, ist ja egal. Und manchmal geht's halt nicht. Manchmal erfordert das Einsatzspektrum es einfach geradeaus und Vollgas.
Ja.
Ist einfach so.
Ist so. Ja, und dann hat das auch seinen Grund. Aber gut, jetzt erzählen wir das hier schon wieder den falschen Leuten, weil ich glaube, die, die uns zuhören, die freuen sich, wenn wir tief und laut fliegen.
Ja, genau.
Von daher, und die würden sich, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn wir irgendwo rumfliegen. Aber ja, haben uns jetzt alle zusammen aufgeregt.
Wir brauchen mal eine digitale Karte, wo wir mal extra ganz tief drüber fliegen müssen.
Ja, genau. Ja, aber du hast es gerade schon angesprochen mit Drohnen, ne? Wir nehmen jetzt gerade auf, während der Verticon, während einer der größten oder der größten Hubschraubermesse in den USA. Ich glaube, in Atlanta ist sie gerade. Doch.
Ich weiß es leider nicht. Es könnte sein, aber ich weiß es leider nicht. Ich wusste es mal. Ich habe es aber wieder vergessen.
Ja, dadurch, dass wir auch nicht da sind. Aber sie findet auf jeden Fall in den Vereinigten Staaten statt. Und eben dort werden immer die neuesten Innovationen der Hersteller vorgestellt, weil halt dort die Messe ist, die für die ganze Welt von Bedeutung ist. Und ja, da sind jetzt auch wieder Drohnen vorgestellt worden, aber nicht so einfache Drohnen.
Das stimmt. Also Atlanta war richtig. Ah. Richtig, ja. Also genau, richtig. Ich habe es auch nur gesehen. Ich wäre gerne da gewesen, um es mal physisch in die Hand zu nehmen und mir anzugucken. Und zwar, die Gimbal hat es ja schon vor Jahren gemacht. Die haben ja ihre Capri G2 als Drohne umgebaut mit einem Autopilotensystem von Airbus. Ich glaube, ganz früher hieß die mal Orca, das Projekt. Ob es jetzt so ist, weiß ich nicht. Mit einem Dieselmotor und so weiter. Und jetzt hat auch Robinson diesen Zug genommen und hat aus einer R44 eine Drohne gemacht. Ja, die sieht aus wie eine R44, nur dass vorne halt die Scheiben schwarz sind. Und das gleiche auch mit der R66. Ich glaube, den nennen sie den Airtruck, die 66. Kannst du vorne so von vorne die Scheiben praktisch nach links und rechts wegklappen. Und dann hast du da so eine Box drin stehen und da kannst du halt dein Payload, nenne ich es jetzt einfach mal, deine Sachen reintun und die vielleicht irgendwo hinschicken. Und sie haben eine R44 so auch als Drohne ausgestattet, dass du damit streuen und sprühen kannst. Wobei in erster Linie gehen die jetzt erstmal nur aufs Sprühen, weil so viel hebt die R44 ja nicht. Das heißt, du brauchst nicht mehr drin sitzen, sondern das Ding fliegt von alleine die ganzen Ecke ab und sprüht die ein. In Amerika geht das ja ein bisschen leichter, die haben ja Riesenflächen. Hier in Deutschland gibt es ja, ich kenne das Gesetz nicht, ich habe nur von gehört, ich glaube, der Weinberg muss mindestens 30% Steigung sein, damit du überhaupt sprühen darfst mit einem Luftfahrtgerät, mit einem Hubschrauber.
Natürlich ist das hier wieder genormt.
Ja, genau, richtig. So, dass das wirklich nur ein ganz Stern. Aber nagelt mich nicht fest, das ist nicht so mein Bereich. Also von daher, auch da in dem Bereich tut sich da ganz viel. R44, R66, jetzt als Drohne. Robinson macht ja auch mit anderen Drohnen da schon ganz schön viel. So ein ganz anderes Konzept. Die sehen nicht aus wie ein normales, so ein Quadrocopter oder Oktocopter oder sonst irgendwas und auch nicht wie eine Fläche aus, sondern das ist mehr wie so ein Zylinder mit zwei Rotorsystemen dran. So ein senkrechter Zylinder mit zwei Rotorsystemen dran, also sehr, sehr flott. Und dann denke ich mir auch, hey, wenn so ein Ding unterwegs ist, ja, und das will dich kriegen, dann kriegt dich das.
Ja.
Es ist schon ein bisschen unheimlich, wenn man die Teile fliegen sieht. Die sind wirklich sehr beweglich. Aber ja, gut, aber das ist die Zukunft, da geht's eben hin. So, ich glaube aber noch nicht, dass uns das hier relativ schnell erreicht, dass ab morgen keine Pipeline mehr geflogen wird von Menschen, sondern mit diesen Hubschraubern, weil es ja jetzt der R44 als Drohne ist. Das große Problem ist immer noch auf der Pipeline. Diese Drohne müsste es so weit schaffen, nicht nur 2 oder 3 Stunden lang zu fliegen, sondern immer da, wo die landen muss, muss ja auch wieder jemand sein, der Sprit tauscht oder Batterie tauscht, eher gesagt. Nicht Sprit nachfüllt, Batterie tauscht. Das heißt, dann muss ja eh wieder jemand dahin fahren, wenn die Tausende von Kilometern fliegt. Das ist ja ein Riesenaufwand. Und die Kamerasysteme sind noch nicht so gut, dass sie alles entdecken. Auch da muss wieder ein Mensch im Moment noch weiter drüber gucken. Also kannst du sie auch gleich losschicken, ist günstiger. So, das ist im Moment noch so der Stand. Teilweise geht's, teilweise noch nicht. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Wir werden ein Riesenproblem kriegen, wenn es die Drohnen fliegen. Ein Riesenproblem. Weil wir kriegen die Piloten nicht mehr schnell genug auf Stunden.
Ja, das, dann ist halt die Frage, wie wird es reguliert? Ne? Drohnenpiloten, kommen die mehr aus dem Flächenbereich, kommen die mehr aus dem Hubschrauberbereich? Was sind das für Drohnen? Was wird angerechnet für was und so? Das wird schon noch spannend. Aber es wird halt auf jeden Fall so einen dualen Betrieb geben. Aber wie du auch sagst, und wenn wir uns dann den Luftraum teilen, da wird seit Jahren darüber gesprochen, dass wir da was machen müssen, aber es passiert irgendwie nichts, gefühlt.
Nee.
Also immer wieder wird gesagt, ja, da müssen wir was tun. stimmt, das ist richtig, da müssen wir ganz dringend was tun, bevor die Drohnen nämlich da sind und fliegen. Aber es passiert einfach zu wenig.
Das ist richtig, ja. Und das ist ja immer wieder das Thema und da schreiben mich auch viele Leute an, das finde ich total toll, die einfach sagen, du Andreas, ich fliege eine Drohne, ich mache das und das, also auch größere, was kann ich denn da einbauen, dass ihr mich seht? Da sage ich, ja, das ist immer schwierig. Ich kenne mich ja auch mit den Zulassungssachen für Drohnen nicht so aus, aber wir haben ja auch nicht alle Hubschrauber gleich ausgestattet, auch nicht die DRF und auch nicht der ADAC und auch nicht die Polizei, wir sind ja alle, da gibt's ja keine Norm für, ob du jetzt Mode S, ADS-B, FLAM, was auch immer drin hast. Sie haben so viele Systeme auf dem Markt, statt sich mal auf eins zu einigen und zu sagen, das müssen alle Luftfahrzeuge und alle Drohnen haben. Auch da passiert leider gar nichts in der Ecke. Ja, das hätte schon viele Unfälle vermeiden können. Aber gut, so ist es halt.
Ja.
Tja. Von daher, wir sind einfach mal gespannt, was da kommt. Kleiner Ausflug nochmal. Gimbal hat seine G5 ein bisschen vorgestellt. Also die Capri als Fünfsitzer sozusagen. Eine ganze Nummer größer. Liegt auch schon ewig bei Bruno in der Schublade, das Projekt. Aber jetzt packt das wohl an. Mal gucken. Ich bin gespannt.
Ja, mich freut's. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Wie du sagst, man hat schon immer wieder was darüber gehört. Jetzt haben sie es wirklich mal vorgestellt und sich selber so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass sie jetzt liefern müssen. Also nicht ausliefern, sondern generell den Hubschrauber mal weiterentwickeln und zulassen. Das wird interessant, weil dieses Feld haben viele versucht zu bespielen und sind gescheitert. Mhm. Und da ist in meinen Augen schon eine Lücke, aber anscheinend denke ich da so ein bisschen falsch, weil, wie gesagt, bestes Beispiel die EC-120, toller Hubschrauber, hat sich aber nicht durchgesetzt und wurde eingestellt, weil kein Arbeitshubschrauber für die VIP-Fliegerei entweder zu klein oder zu groß, je nachdem. Entweder mache ich es mit der R44 kostengünstig oder die Leute haben richtig Kohle und nehmen sich direkt eine 135 oder 145. Interessant, was da passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Gimbal funktioniert, weil die dann doch immer doch ein bisschen kostengünstiger sind. Das könnte sich rentieren.
Ja, ich bin mal gespannt. Also Herr Bruno Gimbal, ich habe ja lange Kontakt zu ihm jetzt. Das fing ja an, ich glaube 2010 seitdem. Ja, genau. Und dann habe ich auch mal für Gimbal gearbeitet. Und es war einfach immer das, er konnte sich nie entscheiden, welchen Motor baut er jetzt da ein. Also eine Turbine ist teuer. So, hat aber viel Leistung, ist aber teuer. Ein Dieselmotor in der Größe gibt's auch wieder ein paar Problemchen mit und so weiter, war er sich auch nicht sicher, so, oder eben so ein Lycoming, aber dann hat er halt auch wieder einen riesen Motor drin, der irre schwer ist. Das will er eigentlich auch nicht. Deswegen war jetzt letztendlich, also er hat wirklich viele Jahre drüber nachgedacht, sich für die Turbine entschieden, auch wenn es teurer ist, aber dann hat er einfach das Problem nicht, dass er viel Platz braucht. Das Ding ist leicht, kostet einfach nur ein bisschen mehr am Anfang eben. Es war mit den anderen Sachen nicht realisierbar, ja. Und bei der Capri wird's ganz cool, wenn die einen Dieselmotor kriegt, weil durch den Turbolader hattest du einfach immer die gleiche Leistung, bis 8000 Fuß, glaube ich, ungefähr. Dann macht dir das gar nichts mehr aus, in welcher Höhe du fliegst, weil du keine Leistung dadurch verlierst im ersten Moment. Und du verbrauchst ein bisschen weniger Sprit. Aber gucken wir mal. Also ich bin wirklich gespannt, was er da macht.
Ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich habe nur die Bilder mir angeguckt. Aber weißt du, welche Hersteller das Triebwerk ist?
Nee, weiß ich nicht. Habe ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht schlau gemacht. Mhm. Ich habe nur die Bilder gesehen und habe dann gar nicht so weit recherchiert. Wir müssen mal nach Marseille fliegen, Tim. Ja. Wir nehmen uns hier einen Flugschüler, der Flugstunden sammeln muss. Dann fliegen wir mal zu Gimbal ins Werk. Da können wir landen. Und dann.
Na, ich bin sofort dabei. Gucken wir uns das alles
nochmal an. Ja, machen wir mal im Sommer. Muss ich mal gucken, wo ich einen Flugschüler herkriege bei unserer Flugschule. Aber gibt sicherlich welche, die jetzt machen.
Aber dann würde er bestimmt Safran nehmen, ne? Ich meine, er ist Airbus-nah und Safran sitzt ja da unten bei Biarritz. Also auch in Frankreich, ist gar nicht so weit weg.
Mhm. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, aber ich weiß es nicht.
Safran dürfte ich sogar mal besuchen.
Ja?
Ja, habe ich meinen Lehrgang bekommen.
Mich würde es ja mal interessieren.
Es ist
ein Turbinenhersteller.
Es ist mega. Du hast eigentlich, ja, es ist super. Also sie sind super freundlich, das Essen ist total gut in der Kantine. Du fährst 10 Minuten zum Strand.
Genau deswegen fliege ich zu
Safran. Kannst da surfen. Ja. Ja, und dann erzählen sie dir eigentlich nur, ja, ein Triebwerk besteht aus irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 5 oder 7 Modulen und wenn da irgendein Modul kaputt ist, dann musst du das eh einschicken. Also das ist wie in einem modernen Auto, vergiss den Schraubenschlüssel, vergiss selber Hand anlegen, schicken sie das Steuergerät ein, sie bekommen neues.
Ja, genau, so ist es dann auch. Kostet ein bisschen mehr, aber ja, das ist wirklich so. Aber das hast ja auch, du hast ja für die verschiedenen Module im Triebwerk drin, also Modul heißt immer, ich habe zum Beispiel den Kompressor vorne, ich kenne mich ja nicht mit jedem einzelnen Triebwerk auf der Welt aus, aber angenommen, der Kompressor vorne ist ein Triebwerk, ist ein Modul, dann kommt dahinter nochmal ein Teil, ist ein Modul, die Brennkammer, dann die Arbeitsturbine und so weiter. Und so hat jedes Modul, was da verbaut ist in diesem Hubschrauber, auch hier eine eigene Laufzeit. Und das höre ich dann immer bei uns in der Technik. Ah, Modul 1 oder 3 oder was weiß ich ist fällig, das muss getauscht werden. Und dann kann man schon ganz viel Geld fliegen sehen, weil es einfach so teuer ist, das ganze Thema. Ja. Hm. Triebwerk kostet einfach viel Geld. So. Und wenn dann natürlich da Steinchen durchgehen und Schaufelchen kaputt gehen oder verletzt sind, ist auch das Ganze. Es ist ein Turbinentriebwerk ist einfach super teuer in der Wartung. Das muss man ja erst wieder reinholen. Und deswegen kostet so eine Hubschrauberstunde auch so viel.
Ja, und wenn man sich das vorstellt, ne, also es werden ja teilweise Hubschrauber verschrottet, wenn das oder die Triebwerke quasi ihre Lebenszeit abgelaufen haben und man neue bräuchte. Und das ist quasi schon wirtschaftlicher Totalschaden, weil die neuen Triebwerke so teuer werden, dass man sich besser einen neuen Hubschrauber kauft, als in seinen alten Hubschrauber oder seine alte Fläche. Das ist das Gleiche mit Motoren. Das ist total irre. Also Thema kommt hier und da immer mal wieder auf und dann werden tatsächlich eigentlich intakte Luftfahrzeuge verschrottet, weil die Instandsetzung durch neue Triebwerke noch teurer wäre.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Aber es ist ja auch bei allen Ersatzteilen so. Also zum Beispiel, nehmen wir mal die Dauphin. Die wird ja nicht mehr gebaut seit 2021. Und es gibt auch noch viele Teile auf dem Markt. Aber trotzdem ist es günstiger, einen kompletten Hubschrauber zu kaufen, der ja gebraucht ist, als jedes Ersatzteil einzeln. So, das heißt, du kaufst einen kompletten Hubschrauber, den du dann einfach nur noch zu Hause zerlegst. Die Triebwerke, das Hauptgetriebe, jedes Bauteil hat ja irgendwie eine Laufzeit und das ist günstiger, als wenn du losziehst und sagst, also für nächste Woche, wir brauchen eine Heckrotorwelle und eine Scheibe, bestell doch mal. Das kostet irre viel mehr. Und deswegen gibt es auch ganz viele Händler, die sich darauf spezialisiert haben, Hubschrauber aufzukaufen, die zu zerlegen und dann die Ersatzteile wieder weiterzuverkaufen. Kannst du gut Geld mitverdienen. Muss ich nur auskennen.
Ja. An dieser Stelle herzliche Grüße an Nils, einen meiner besten Freunde. Der hat nämlich genau so ein Business auf Flächenebene. Die kaufen halt auch in Nordafrika günstig. Die kaufen auf jeden Fall alte Flugzeuge dort ein und dann teilweise im restaurierten Zustand. Aber hauptsächlich besteht das Business halt logischerweise da drin, eben Ersatzteile zu verkaufen.
Ja, weil das Problem ist einfach, dass es manche Ersatzteile gibt, die werden gar nicht mehr produziert. Genau. Und das heißt, du musst die aus alten Maschinen irgendwie nehmen. Anders kommst du an diese Teile nicht mehr dran. Und irgendwann werden die so knapp, die Teile, dann werden sie so teuer und dann verschwinden nach und nach diese Luftfahrzeuge eben vom Markt. So wie es halt so ist, ja. Tja, deswegen muss man immer gut sein mit Ersatzteilen.
Aber du hast eben schon angesprochen mit den Drohnen, wenn ich jetzt nochmal den Bogen zurückschlage zu Robinson, die da ihre Drohnen vorgestellt haben aus normalen Hubschraubern. Das könnte Airbus oder hat Airbus ja auch schon demonstriert mit der 145. Kann ja auch geflogen werden wie eine Drohne aufgrund ihres tollen Helionics-Systems. Und ich hab's, wer das bei mir verfolgt hat, ich habe diese Woche auch mal Videos gepostet von der Version 10. So, das ist die neueste Version dieser Software, die in der 145 benutzt wird, wo man mit, was halt so total gehypt wird, der Automated Takeoff, also dieser Hubschrauber, kann verschiedene Profile selbstständig starten, ohne dass der Pilot eingreifen muss. Das ist das, was immer so ganz groß vorangestellt wird. Aber diese Woche habe ich auch was demonstriert. Und zwar hat dieser Hubschrauber auch eine Vortex-Warnung. Was ist denn das überhaupt? Dieser Vortex.
Also Vortex ist ja das sogenannte Wirbelringstadion. Das heißt, ich kann in die eigenen Wirbel, die ich produziere, wenn ich langsam bin und eine höhere Sinkrate habe, falle ich in meine eigene Wirbel rein. Vielleicht hat jemand schon mal den Namen Claude Vichard irgendwie gehört. Kann ja sein. Das ging vor Jahren mal sonst durch. Der hat das sehr schön mal demonstriert. Der hatte nämlich, es gibt ja Verfahren, wie man aus diesem Vortex wieder rauskommt. Der hat ein neues Verfahren entwickelt und da auch mal Bilder gedreht mit einem Hubschrauber. Den haben die da reinfallen lassen und der hat ein Sprühgestänge unten dran gehabt. Und da haben die Wasser gesprüht und haben den Heli da mal reinfallen lassen. Und das war für mich sehr interessant, mal zu sehen, wie dieser Wirbel denn entsteht, wie der Hubschrauber absackt und wenn man wieder rauskommt, wie sich dann die Luft verhält. Also Vortex ist eigentlich, ich falle in meine eigenen Luftwirbel rein und dann geht's runter wie ein Fahrstuhl. Und deswegen fand ich das vom Tim so interessant, dass mir der Hubschrauber das anzeigt.
Ja, genau. Ja, dieses Wirbelringstadium, ne? Also in Luft, die eh schon nach unten beschleunigt wird, wenn ich da reinfalle und versuche mich daran abzustützen. Das ist im Fallen kann ich mich noch nicht weiter abstützen, dann falle ich mehr. Und da hat sich Airbus gedacht, Mensch, dann machen wir doch was Cleveres, weil es heißt immer im Hubschrauber, man sollte vermeiden weniger als 30 Knoten und mehr als 300 Fuß Sinkrate. Das ist, ja, gerade die Sinkrate ist schon sehr vorsichtig gefasst. Diese 30 Knoten sind schon okay. Und dann hat sich Airbus das genommen und hat gesagt, Mensch, damit so ein Pilot da nicht zufällig reinkommt, programmieren wir das einfach, dass wenn er halt unter den 30 Knoten ist und eine Sinkrate jenseits der 1000 Fuß hat, dass wir ihm so eine Warnung einspielen. Und dadurch, dass wir jetzt halt eben diese Displays vorne haben, erscheint dann eine fette Warnung, erst in Gelb, später in Rot, Vortex und eine nette Stimme sagt einem das auch, don't sink, don't sink. Und dann, wenn der Hubschrauber von seinen Berechnungen her meint, jetzt könnten wir wirklich in einem Wirbelringstadium sein, schreit einen diese Stimme auch mit Vortex, Vortex an.
Witzig, ja, okay. Ich habe das nämlich bei dir gesehen, du hast es ja in deiner Story gezeigt, habe ich gedacht, ach, interessant, ja. Und das ist aber auch wie mit der Autorotation, gibt's ja auch für die Autorotation eine maximale Geschwindigkeit. Der Hubschrauber merkt nicht, ob die Triebwerke laufen oder nicht, der merkt nur, oh, warte mal, du fliegst 120 Knoten, aber du hast eine Sinkrate von, keine Ahnung, 1500 Fuß, sage ich jetzt einfach mal, dann ist für den Hubschrauber schon so der Gedanke da, ich kenne das genaue Limit nicht, oh, warte mal, der Andreas, der outrotiert, glaube ich, und dann sagt er auch, Maximum Speed, ja, wenn ich da drüber bin, über diese maximale Autorotationsgeschwindigkeit, weil das sind einfach einprogrammierte Werte. Der Hubschrauber kontrolliert also jetzt nicht wirklich, ob ich wirklich im Vortex drin bin und gerade runterfalle oder wirklich keine Triebwerke mehr habe, sondern der richtet sich halt nach den Zahlen, die ja vom System oder die im System hinterlegt sind, sage ich jetzt einfach mal.
Genau, ja, das ist ganz wichtig. Also wir würden niemals draußen wirklich einen Vortex erfliegen bis da, wo man vollständig drin ist. Das ist einfach viel zu gefährlich, aber ja, wenn man auf gewisse Parameter achtet, wenn man auf gewisse Parameter achtet, kommt man ja gar nicht erst rein. Aber du wolltest jetzt gerade fragen, wie kommt man rein?
Richtig, genau. Wie kommt man denn rein, Tim? Weil du gerade das Thema hattest, deswegen.
Ja.
Weil jeder, der uns zuhört, denkt sich jetzt, ja, warum soll ich denn da rein? Also wenn man doch weiß, dass das dann so ist, warum komme ich denn da rein? Ja, warum kommt man da rein?
Ich sag mal, wenn wir jetzt in unserem Bereich zum Beispiel, wenn ich im Nachtflug unterwegs bin und ich habe irgendwo eine Mission, wo ich schweben muss. Ich bin relativ schwer, schwebe vielleicht auch am Leistungslimit und dadurch, dass Nacht ist, habe ich gar nicht so viele Referenzen nach außen und merke dann gar nicht, dass ich in Sinkflug komme. Und wenn ich halt auf der Stelle schwebend stark absinke und trotzdem Leistung ziehe, das ist halt noch ein wichtiges Parameter, was erfüllt sein muss. Ich muss auch einen gewissen Anstellwinkel am Hauptrotor haben und komme dann da rein und diese Sinkrate baut sich immer weiter auf, weil ich eben in diese nach unten beschleunigte Luft herabsinke. Obwohl ich die gleiche Leistung stehen habe, baut sich diese Sinkrate immer weiter auf und dann falle ich sozusagen in diesen Vortex rein. Das kann im Endeffekt nur durch Unachtsamkeit passieren, die aber jetzt nicht mutwillig, böswillig oder weil es ein schlechter Pilot ist passiert, sondern das kann einfach durch gewisse Umgebungsvariablen begünstigt werden, dass ich eben diese Sachen nicht sofort wahrnehme. Und wenn meine Aufmerksamkeit gerade auf was anderes geprägt ist, dass ich das halt übersehe. Und dann kann sich das schon relativ schnell ausbreiten, dieses Wirbelringstadium. Erste Anzeichen sind meistens so, dass der Hubschrauber wirklich anfängt so zu vibrieren, sich so ein bisschen aufzuschütteln. Irgendwann hat er dann auch nicht mehr die Wirksamkeit der Steuer, die volle. Dann merkt man, dass er so ein bisschen schwammig ist. Und dann wird es aber auch schon gefährlich.
Mhm. Ja, und das ist das Problem. Ich war auch schon mal drin, ungewollt. Ist mir schon mal passiert. Mit einer Bo 105, mit einer Kamera draußen dran, einem Operator, Regisseur. Ich glaube, noch jemand war mit an Bord, keine Ahnung. Und dann, es war natürlich ein Sommertag, du hast natürlich Sprit mit dabei. Und auf einmal merke ich nur, also irgendwie geht's hier gerade runter, senkrecht. Ja, wir haben für die Deutsche Bahn einen Filmdreh gemacht. Da habe ich gedacht, ah, verdammt, weil ich war wirklich am Leistungslimit und dann ging es einfach nur noch abwärts und dann habe ich den Hubschrauber nach vorne abtauchen lassen, bin da raus aus dem Wirbel wieder hoch, war alles gut, aber es war schon so ein sehr einprägender Moment, wo ich gedacht habe, ja, hast du nicht gemerkt, du hast einen Schwebeflug gemacht und hast dich auf, wo ist die Eisenbahn konzentriert, was muss ich machen und so weiter. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, jetzt geht's gerade runter.
Ja. Genau, es geht manchmal schneller, als man denkt. Wie viel Fuß hast du ungefähr verloren bei dem Manöver? Weißt du das noch?
Nee, das weiß ich nicht. Da habe ich gar nicht drauf geguckt. Ich meine, wir waren nicht super hoch, wir waren aber auch nicht wirklich tief. Boah, ich kann dir die Höhe nicht abschätzen. Aber ich würde mal sagen, wenn ich es jetzt so aus dem Bauch sagen würde, vielleicht 1000 Fuß über Grund. Vielleicht auch 1500, irgendwie sowas. Und bei sowas verlierst du ja mal ratzfatz locker 500 Fuß irgendwie. Bis du es merkst, du gehst ja erst langsam runter, bis du es merkst, musst du abtauchen. Ja, das geht ganz schnell.
Ja, wir sprechen bei uns auch immer so von 1000 Fuß, die du brauchst, um sowas sicher zu recovern mit dem ganzen Drum und Dran. Und mit 500 Fuß, ja, das ist wahrscheinlich wirklich realistisch, aber man sollte sich trotzdem die zusätzliche Sicherheitsmarge einbauen.
Du, definitiv. Ich kann mich nicht dran erinnern, ob ich 500 oder 1000 Fuß gebraucht habe. Es war nicht knapp irgendwie unten am Boden, das war es nicht. Aber ja, es war halt da und das ist so ein einprägendes Erlebnis, dass ich da seitdem erheblich viel mehr drauf achte eben. Ja.
Ja.
Gerade bei Kameraflügen oder ne, im Einsatz, wie du schon gesagt hast.
Genau, ne? Also generell klar, am Leistungslimit fliegen, besonders langsam fliegen bei Fotoaufträgen oder sowas, ne, Suchmaßnahmen etc. Genau. Alles das, wo ich dann wirklich auch langsam unterwegs bin. Wenn ich dann irgendwo bei 40 Knoten plus unterwegs bin, ist das alles wieder gar kein Thema. Da ist das mehr oder weniger total egal. Aber wenn ich dann so langsam unterwegs bin, dann kann das halt sein, dass ich in meinen eigenen Downwash komme.
Das stimmt. Und es sind ja auch einige schon reingekommen, die das geübt haben. Und die dann wirklich lange gebraucht haben, bis sie den Hubschrauber wieder rausgeholt haben. Ja, also normalerweise, wenn man das übt, ich sag mal mit der Robinson 44, macht man das, leitet man das ein, da kommt man ganz gut raus. Aber wenn man dann, glaube ich, ungünstige Verhältnisse erwischt, gibt's welche, die sind schon ganz schön tief gefallen darin, bis das alles wieder raus war. Ja, oder du landest mit Rückenwind, fliegst mit deinen eigenen Wirbeln so vor dir her, flupp. Ne? Und wo passiert's? In Bodennähe. Genau da, wo du nämlich keinen Platz hast. Ja.
Ja. Deswegen auch mit der 145 nur im Simulator zu demonstrieren quasi.
Ja, das stimmt schon, das ist richtig. Tim, jetzt ist unsere Zeit schon fast wieder um, aber ich finde, wir haben noch was ganz Tolles zu erzählen, oder? Für die Aero.
Auf jeden Fall. Stimmt, du hast es in deiner Story auch schon angekündigt gehabt. Es ist ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich unfassbaren Respekt haben soll und mich einschließen soll und dafür nur noch planen soll. Es ist wie die Jungfrau zum Kinde, würde ich sagen, sind wir da als Aussteller dabei jetzt.
Richtig, genau. Wir sind, das war so gar nicht geplant, wir dürfen als Aussteller vor Ort sein, mit unserem Podcast abgehoben. Und wir sind direkt am Heliflight-Stand dran. Haben da eine Fläche, da wird man uns auch finden, das versprechen wir, man wird uns von weitem sehen, vielleicht auch hören, mal gucken. Und wir überlegen uns jetzt ein paar Themen, die wir da auf jeden Fall auf der Fläche machen werden. Kommt also gerne vorbei, sagt uns Hallo in der Halle B5, relativ mittig stehen wir da sogar, so mittendrin. Und freuen uns über jeden, der uns besucht und zuhört sowieso. Also wie gesagt, wir werden ein paar Sachen vor Ort machen bei uns am Stand. Man wird uns auch mal auf der Stage East, also auf der Ostbühne finden. Da machen Tim und ich auch noch ein bisschen was. Und da freuen wir uns einfach auf alle, ne?
Absolut. Und ihr müsst bitte auch vorbeikommen, weil jetzt haben wir diese Gelegenheit bekommen durch die Messe, dass wir da ausstellen dürfen. Und die wollen jetzt natürlich auch sehen, dass unser Stand brummt wie Sau. Also kommt vorbei, setzt euch zu uns, quatscht mit uns. Und wirklich, Seid ihr interessierter Fußgänger? Seid ihr Spotter? Seid ihr Flugschüler? Seid ihr CPLer, ATPLer? Könnt uns noch was erzählen, was für geile Offshore-Abenteuer ihr schon erlebt habt? Seid von der Bundeswehr, andere Polizeien? Okay, da kenne ich fast alle hier, zumindest in Deutschland. Kommt vorbei, besucht uns auch die Freunde von der Flugpolizei, da freue ich mich auch, die sind auch bestimmt wieder da. Lasst uns da einfach ein großes Happening auf unserem Stand draus machen und so ein Get-Together und wir versuchen dann zwischendurch noch so ein bisschen zu moderieren und ein bisschen was zu erzählen und dann hoffe ich einfach, dass das einfach eine schöne Zeit wird und ihr unseren Stand nutzt, um ein bisschen runterzukommen und ein bisschen zu connecten.
Das stimmt. Und Tim, wir hatten ja schon mal den Plan, aber wir haben ihn vor 2 Jahren, glaube ich, nicht verwirklicht. Vielleicht gibt's ja dieses Jahr Popcorn bei uns.
Ah, oh, das wäre geil.
Es fällt mir gerade so ein.
Habe ich auch schon drüber überlegt. Ja, wir gucken mal, was wir noch so hinkriegen. Irgendwie sowas in die Richtung kriegen wir schon noch hin.
Ja, wir gucken mal. Wir überlegen uns auf jeden Fall was Schönes, sodass hoffentlich ganz viele glückliche Gesichter da sind.
Ja.
Cool. Also ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, das wären ganz tolle 4 Tage im April. Ach so, vom 22. bis 25. April in Friedrichshafen findet die Aero statt. Dann gucken wir mal, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht gibt es auch bei uns vergünstigste Tickets, aber das muss ich nochmal mit der Messe besprechen. Ich schaue.
Oh, jetzt haust du aber richtig einen raus. Jetzt kriegen wir nicht nur einen Stand, jetzt hauen wir auch noch vergünstigste Tickets raus. Wir nehmen jedes Haar von der Messe, was wir kriegen können.
Das planen wir auf jeden Fall und bleiben wir dran und da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sei es über Instagram oder hier über den Podcast. Einer kommt ja davor noch raus.
Ja, mindestens. Aber es ist
es ist echt schon bald und es gibt ja dann noch einen Special-Podcast, den wir dann auch noch senden. Der kommt ja auch noch raus.
Ja,
den können wir auch schon mal anteasern.
Das ist ja traditionell, ne? Also das haben wir auch gesagt, auch wenn der Tobi Brezel, der die Messe da plant und veranstaltet, jetzt schon 2-mal bei uns war, der muss jetzt einfach jedes Jahr kommen, mitgehangen, mitgefangen. Mit dem werden wir auf jeden Fall noch das Special zur Messe machen, dass der auch nochmal erzählen kann, was dieses Jahr besonders ist. Wahrscheinlich haben sie auch letztes Jahr wieder einen Rekord gebrochen und streben dieses Jahr wieder einen neuen Rekord an. Wobei letztes Jahr auch, also wenn die nur halb so viel Glück mit dem Wetter haben wie letztes Jahr, das wird mir schon reichen. Letztes Jahr war der Wahnsinn. Aber ja, halb so viel würde mir schon reichen, wenn es nochmal genauso wird. Hammer.
Ich muss immer noch an die lustigen Fotos denken, wie du meine Pappfigur überall hingeschleppt hast. Ja. Sensationell. Aber dieses Jahr sind wir ja beide da. Freue ich mich drauf. Perfekt. Cool.
Super.
Ja, dann Tim, lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir. Danke euch da draußen.
Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören, fürs fleißige Zuhören. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Kommt gut in euren neuen Donnerstag rein. Passt auf euch auf. Und dann bis bald.
Macht's gut.
Tschüss.